Lesung aus der Apostelgeschichte. Petrus aber und Johannes gingen zur Stunde des Gebets, der neunten, hinauf in den Tempel. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der vom Mutterleib an lahm war. Den setzte man täglich an jene Tempelpforte, welche die Schöne heißt, damit er von denen, die in den Tempel gingen, Almosen erbitte. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade in den Tempel hinein wollten, bat er, damit er ein Almosen bekomme. Petrus aber blickte ihn mit Johannes fest an und sprach: Sieh uns an. Da wandte er seinen Blick zu ihnen und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte: Silber und Gold besitze ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu, des Messias, des Nazoräers, geh umher. Und er fasste ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, stellte sich hin und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel ein. Er lief und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Doch sie erkannten ihn als den, der wegen des Almosens an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Staunen erfüllte sie und Verwunderung über das, was ihm geschehen war. Weil er aber nicht von Petrus und Johannes wich, lief alles Volk voll Verwunderung um sie zusammen bei der sogenannten Halle Salomons. Als Petrus das sah, begann er zum Volk zu sprechen: Ihr Männer aus Israel, was wundert ihr euch über diesen? Was schaut ihr auf zu uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder rechtem Gottverehren bewirkt, dass dieser umhergeht? Der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschied, ihn freizulassen. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet. Doch Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Als Jesus nach Tagen wieder nach Kapharnaum hineinging, hörte man, dass er im Hause sei. Und es kamen so viele zusammen, dass nicht einmal mehr zur Türe zu gehen war, und er sprach zu ihnen das Wort. Da kommen sie und bringen zu ihm einen Gelähmten, der von Vieren getragen wird. Weil sie ihn aber der Volksmenge wegen nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie, wo er war, das Dach ab. Und als sie es durchbrochen haben, lassen sie das Bett herab, worauf der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sieht, sagt er zum Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen aber einige von den Schriftgelehrten dabei und dachten in ihrem Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Da Jesus sogleich in seinem Geist erkannte, dass sie solches bei sich denken, sagt er zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er zum Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und der stand auf und nahm sofort das Bett und ging vor aller Augen weg, so dass alle außer sich sind, Gott preisen und sagen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Christen, wir waren vor Weihnachten dabei, das 98. Kapitel bei Matthäus zu betrachten, die sogenannten Wunderkapitel, und Sie erinnern sich, dass sie eine Trilogie enthalten. Dreimal wird dort in einer literarisch schönen Komposition von Wundern Jesu gesprochen. Wir haben die ersten drei Wunder betrachtet, die Heilung des Aussätzigen, des Knechtes des Hauptmanns und der Schwiegermutter des Petrus. Dazwischen geschoben dann zwei Fragen nach der Nachfolge Jesu, dann wieder zwei Wunder, der Seesturm, die Dämonenaustreibung mit den Schweinen und heute nun das dritte Wunder, die Heilung des Gelähmten. Ich habe Ihnen bewusst die Fassung bei Markus vorgelesen. Sie finden dieselbe Erzählung bei Matthäus im 9. und bei Lukas im 5. Kapitel, weil Markus sie wohl am besten und am ursprünglichsten wiedergibt. Unsere heutige Erzählung gipfelt in dem Wort: Kind oder Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dieses Wort wird aufs Engste verknüpft mit einer Heilungsgeschichte. Wir kennen sie als die Geschichte vom Gichtbrüchigen. Sie ist als eine mit antijüdischen Pointen versehene Erzählung abgefasst. Besitzt Jesus die Vollmacht, die Gott allein zusteht, Sünden zu vergeben, oder ist Jesu Tun eine gotteslästerliche Anmaßung? Zunächst zur Sache selbst. Jesus ist zu Hause. Wir wissen, dass er in Kapernaum ein bestimmtes Haus hatte, in dem er Quartier bezog. Situation: Die Volksmenge drängt sich um das Haus zusammen, dass man nicht einmal an die Türe heran kann. Vier Männer bringen einen Gelähmten auf einem Bett, und da sie nicht zu ihm heran können, besteigen sie wohl durch eine Treppe hinten oder durch eine Leiter das Dach des Hauses und bringen das Bett mit dem Gelähmten herauf. Dann machen sie ein Loch in das Dach und lassen den Gelähmten mit seinem Bett unmittelbar vor Jesus nieder. Wir müssen uns dazu die Konstruktion eines galiläischen Hauses vorstellen. Die oberste Schicht ist Dorngestrüpp zum Schutz gegen wilde Tiere. Darunter ist eine festgetretene Lehmschicht zum Schutz gegen den Regen, und dann erst kommen in Abständen hölzerne Balken. Zuerst wurde also das Dorngestrüpp beiseite gemacht, es wurde ein Loch gegraben in die Lehmschicht und dann konnte man herunter. Interessant ist, dass Lukas in dieser Erzählung von Ziegeln spricht. Er schreibt ja für Städter, und in der Stadt ist ja ein Haus mit Ziegeln die Regel. Er sagt also einfach, sie räumten die Ziegel beiseite und ließen dann die Bahre herunter. Das, was jetzt passiert, das nennt der Verfasser des Evangeliums Glauben. Auch Jesus selbst spricht ja von dem Glauben, den er fordert, und von dem Unglauben, dem er begegnet. Glaube ist hier nicht die Empfänglichkeit für irgendeine Suggestion. Denn wenn Sie genau zugehört haben, geht es ja gar nicht um den Glauben des Kranken, sondern es geht um den Glauben derer, die den Kranken bringen. Jesu eigener Glaube an die Macht Gottes in ihm steht hier im Gegensatz zu den Unglauben in seiner Umgebung. Eine Antwort gibt Jesus nicht, sondern er spricht ganz unerwarteterweise ein Wort der Sündenvergebung: Mein Kind, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Nichts liegt dem Verfasser des Evangeliums ferner, als dieses Vergebungswort jetzt psychologisch zu deuten. Davon steht gar nichts im Text. Aber eines war dem Leser und dem Hörer damals klar: das enge Verflochtensein von Sünde und Krankheit. Weil die Sünde da ist, als eine Trennung von Gott, deswegen auch das Leid und die Krankheit in der Welt. Und wenn Jesus nun seine heilenden Kräfte präsentiert in Verbindung mit dem Wort, das er kündet, dann tut er im Grunde gar nichts anderes als hinweisen auf die kommende Herrschaft Gottes, die in ihm ihren Beginn hat und anknüpft dann an Worte, die wir auch sonst im Evangelium finden, die Ihnen durchaus bekannt sind, weil nämlich das Kennzeichen der messianischen Zeit ist die Verkündigung der Herrschaft Gottes, der Einbruch der Herrschaft Gottes in diese Weltzeit und das Beseitigen von Krankheit und Not. Sie wissen, was Jesus der Gesandtschaft sagt, die Johannes der Täufer aus dem Gefängnis zu Jesus sendet, die also anfragt: bist du es, der da kommen soll? Mit anderen Worten, bist du der verkündete und erwartete Messias? Jesus sagt da: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Jesus will also Johannes, diese Gestalt, die ganz im Alten Testament steht und die beauftragt ist, die messianische Zeit anzusagen, darauf hinweisen, dass hier die Kennzeichen der messianischen Zeit ja in Jesus sichtbar gemacht werden. Oder bei Lukas im 4. Kapitel. Jesus kommt nach Nazareth in seiner Heimatstadt. Man reicht ihm in der Synagoge, wie es üblich ist, dem Fremden, die Schriftrolle, damit er lese und einige Worte sage. Und Jesus schlägt auf die Stelle aus dem Propheten Isaias: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die frohe Botschaft zu bringen, den Gefangenen Befreiung und den Blinden das Augenlicht, Bedrückte in Freiheit zu entlassen, auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn. Und dann sagt Jesus: Heute ist diese Schriftstelle vor euren Ohren in Erfüllung gegangen, indem er sich als der bezeichnet, er des Zimmermanns Sohn, der als der erwartete Messias vor ihnen sitzt. Die Reaktion kennen Sie: man treibt ihn aus der Stadt heraus und will ihn von der Anhöhe, auf der Nazareth liegt, herabstürzen. In dem Wortpaar, wie es uns so oft begegnet, in der Sprache und in der Sache, Wort und Werk, ist das Wort, so sahen wir schon, das Beherrschende. Die Heilungen sind Anzeichen, Ankündigungen der Gottesherrschaft. Aber die eigentliche Proklamation der Gottesherrschaft besteht in dem Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes ist das Wort der Sündenvergebung. Das war auch die Erwartung des Alten Testamentes. Die Zeit des Messias wird sein, die große Zeit der Vergebung von Schuld und Sünde. In unserem Evangelium nun heute gewährt Jesus einem Einzelnen diese Gabe der Gottesherrschaft, die Vergebung. Aber an dieses Vergebungswort, das Jesus spricht, knüpft sich nun an der leidenschaftliche Protest seiner Gegner. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und die Gegner haben durchaus recht. Nur Gott kann Sünden vergeben. Wenn die Juden auch sehnsüchtig den Messias erwarteten, so hätte doch keiner von ihnen zu ahnen versucht, dass dieser von ihnen erwartete Messias, der ja ein Mensch war, nach ihrer Meinung Macht hätte, Sünden zu vergeben wie Gott selbst. Der Messias wird, das wussten sie, für sein Volk bitten. Er wird die Friedensbotschaft proklamieren. Er wird voll Erbarmen und voll Milde sein. Aber Sünden vergeben an Gottes statt, das wäre ja Blasphemie, das wäre ja Gotteslästerung. Jesus antwortet in unserer Erzählung seinen im Alten Testament befangenen Gegnern nicht direkt. Er stellt eine Gegenfrage. Was ist leichter, dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, nimm dein Bett und geh in dein Haus? Welche Antwort erwartet Jesu? Das Sündenvergebungswort zu sprechen ist leicht. Oder müsste es vielleicht umgekehrt heißen, Sünden vergeben ist Vorrecht Gottes. Heilen können auch die Menschen. Jesu Antwort lautet, der Menschensohn hat die Vollmacht auf Erden, Sünden zu vergeben. Erinnern Sie sich dieses geheimen Titels des Messias, der Menschensohn, der vom Himmel als der Richter kommt, wie es im Buche Daniel steht? Sollte es wirklich so sein, dass der im Buche Daniel angekündigte Menschensohn in diesem Jesus von Nazareth auf Erden erschienen ist? Hat Jesus das so gemeint, als er das sagte? Unsere Erzählung sagt nichts davon. Sie berichtet nur von dem Echo des Wunders, in dem sie schreibt, sie waren alle außer sich und priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Aber den Kern des Erlebten, der Sündenvergebung, den begreift die Menge nicht. Nur die Gegner Jesu, die ahnen es. Der Rabbi Jesus von Nazareth erhebt den Anspruch, der danielische Menschensohn zu sein und der Weltenrichter. Später wird Jesus ihnen offen sagen, was unsere Erzählung nur verhüllt ahnen lässt. Und sie werden ihn deshalb zum Tode verurteilen, weil er Gott gelästert hat, dort wie hier. Die Evangelien, meine Christen, sind von Christen geschrieben, die an den auferstandenen und erhöhten Christus geglaubt haben. Wie er auf Erden Sünden vergeben hat, so glaubten sie ihm, so vergibt er auch in seiner Kirche die Sünden. Er setzt sogar ein eigenes Sakrament, wie wir heute sagen, ein, um demjenigen, der in schwere Schuld gefallen ist, die Gnade der Sündenvergebung zu gewähren. Sprechen wir, meine Zuhörer, heute davon nicht, das wird im Lauf der nächsten Sonntage geschehen. Stellen wir nur die Frage, praktisch ist das Sakrament der Buße, die Beichte, die einzige Gelegenheit, Sündenvergebung auszusprechen. Und da müssen wir sagen, nein. Eine in einem allzu engen und magischen Sakramentalismus befangene Zeit hat das geglaubt und hat die Menschen, wenn ich so sagen darf, in den Beichtstuhl hineingezogen. Und wer nicht wenigstens alle 4 Wochen zur Beichte ging, der konnte in der Praxis war es so, dann nicht mehr kommunizieren, auch wenn er in den Beichtstuhl gegangen wäre und gesagt hätte, ich weiß wirklich nicht, was ich zu sagen hätte, dann musst du dennoch beichten, so wurden die Kinder gelehrt. Und viele Schematik und vieles Schieflaufen in der Praxis dieses Sakramentes hat sicherlich seine Ursache in einer falschen und nur dürren Katechese. Uns geht heute langsam wieder auf, dass wir immer dann, wenn wir mit diesem Menschensohn, mit diesem Kyrios, mit diesem Christus konfrontiert werden, ja, wenn wir mit ihm Verbindung aufnehmen im Wort und im Sakrament, er das Vergebungswort spricht, wenn wir nur uns bekennen als Sünder und Unvollkommene, wenn wir nur den Abstand sehen zwischen dem, was er im Evangelium fordert, und unserer täglichen Praxis. Von dort her, so darf ich noch einmal erinnern, wollen Sie auch diesen Bußakt verstehen, den wir mit der Gemeinde vor Beginn der Eucharistiefeier vollziehen. Sie begreifen ihn in der rechten Weise, indem Sie wissen, dass niemand sich in diesem Bußakt absolviert wissen kann, der schwere Schuld auf sich geladen hätte, die nur im Sakrament, in der sakramentalen Absolution gelöscht werden kann. Dass aber der, der sich ehrlich eingestehen darf und ich glaube wohl sagen zu dürfen, dass das alle die sind, die freiwillig Sonntag zum Gottesdienst kommen, dass die dieses Vergebungswort, das wir füreinander und übereinander sprechen, indem ja der Priester zunächst vor der Gemeinde bekennt, dass er Sünder ist wie sie, und die Gemeinde vor ihm als ihrem Bruder bekennt, dass sie sündig geworden ist, dass wir uns gegenseitig um Verzeihung bitten und dieses Vergebungswort Gottes annehmen dürfen. Wir tun es in dem Bewusstsein, dass hier außerhalb des Bußsakramentes eine Gelegenheit gegeben ist, uns zu erinnern an das, was uns noch fehlt, und ihn zu bitten, bevor wir sein Wort hören und sein heiliges Brot essen, uns zu vergeben. Auch auf das Missverständnis hin, dass die Tage mir noch berichtet wurde, in Köln gibt es eine Kirche, in der die Beichte abgeschafft ist. Da wird ja die ganze Gemeinde einfach vor der Messe absolviert. Sie wissen, dass das nicht stimmt, sondern dass hier die Gewichte verschoben sind und nach wie vor Sie zur Kenntnis nehmen, dass in dieser Kirche und in meinem Sprechzimmer genauso gebeichtet wird wie in anderen Kirchen auch. So einfach kann man die Dinge nicht sagen, wenn man hier nicht genau unterscheidet zwischen dem, was sakramental notwendig und unerlässlich ist, zwischen der sakramentalen Absolution und der uns gegenseitig erteilten deprekativen Absolution. Und lassen Sie mich noch ein Wort dazu sagen, weil im Augenblick wohl davon die Gedanken der Christen voll sind, nämlich wir erfahren, dass in Bezug auf den Ablass ein neues Dekret erschienen ist. Der Ablass hat es nicht mit Sünden zu tun, sondern mit Sündenstrafen. Und wenn wir auch bedauern, nördlich der Alpen, dass auf die Empfehlung von Kardinal Döpfner auf dem Konzil hin nicht die gesamte Ablasspraxis abgeschafft oder grundlegend revidiert wurde, so wollen wir doch zur Kenntnis nehmen, dass auch in der Kirche ein demokratisches Element sich gezeigt hat, indem die Bischofskonferenzen um ihre Meinung gebeten worden sind und sich 64 Bischofskonferenzen für die Beibehaltung des Ablasses und 14 dagegen ausgesprochen haben. Wir bedauern, dass vielleicht gerade aus ökumenischen Gründen, denn wir wissen, wie der Missbrauch der Ablasspraxis der letzte Anstoß zur lutherischen Reformation gewesen ist. Aber wir sollten doch auch hier, meine ich, die Gewichte nicht so verschieben, dass wir Unrecht reden und falsch sehen. Niemand von Ihnen, von uns ist ja gehalten, den Ablass zu gewinnen, auch unter den neuen Gegebenheiten. Wer ihn nicht mag, wer erkennt, dass er in eine Zeit gehört, die anders war als die unsrige und da vielleicht einen Sinn gehabt hat, der soll den anderen die Freiheit lassen, ihn zu praktizieren. Wir sollten auch hier, meine ich, gerecht sein und sollten in einer Sache, die im letzten Jahr nicht den Kern der Glaubensbotschaft betrifft, elastisch sein und Freiheit lassen. Wir schließen mit dem Gedanken, meine Zuhörer, dass wir sehen, wie der Herr das Wunder wirkt heute, um ersichtlich zu machen, dass das Größere, was dahinter steht, nämlich die Sündenvergebung, eine Wirklichkeit ist. Seine kritischen Gegner wollen das nicht anerkennen und leugnen es. Aber der Mann, dem er es gesprochen hat, ich glaube, in dessen Herz ist es hineingefallen. Wer nun das doppelte Geschenk bekam, der Heilung seines Leibes und der Heilung seiner Seele. Wir wollen selber im Glauben an diesen Jesus Christus und an seine Macht, die er auch heute hat, nie zögern, zu ihm zu gehen, wenn wir uns vielleicht in besonderer Weise nun als sündig erkennen. Er wird, und sei sie noch so groß, demjenigen, der in Demut zu ihm kommt, die Schuld nachlassen und ihn aussöhnen mit seinem Vater. Er wird aber auch all die Fehler und die zahlreichen Nachlässigkeiten, deren wir uns im Laufe der Woche schuldig gemacht haben, uns nachlassen, wenn wir in derselben Gesinnung eines gläubigen und demütigen Christen zu ihm kommen und sprechen, Herr, sei uns Sündern gnädig. Dann dürfen wir auch in uns hören, Kind, deine Sünden sind hier vergeben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.